Am letzten Wochenende haben wir hier mit Eduino unsere Bibeltage hier gehabt und Lena sagte, ach, alles schon wieder so rum. Das stimmt. Ich glaube, wir haben gute Erinnerungen daran, viele. Er ist ja ein sehr lebendiger Mann. Manchmal sieht man das so, dass jemand das übt, so viel Bewegung zu machen. Das muss der Eduino nicht. Das ist einfach er. Und damit ist er authentisch und das nimmt man ihm auch ab. Der kann nicht ruhig stehen, hat mir seine Frau mal gesagt. Der kann einfach nicht. Für mich war seine Hauptbotschaft das Werben um eine persönliche Beziehung mit Gott als Schlüssel für unser Leben und auch als Schlüssel für unser Erleben mit Gott. Seht, Geschwister, wir können den ganzen Tag Bibel lesen, wir können den ganzen Tag uns bemühen, theoretisch Jesus zu erfassen. Wenn wir mit ihm nichts erleben, bleibt unser Leben arm, dürr und trostlos. In dem Bild. Ich kann mir meine Frau ununterbrochen anschauen und sie ganz toll finden. Wenn ich mit ihr aber in keine persönliche Beziehung trete, weiß ich nie, wie sie wirklich ist. Und damit bin ich gleich bei unserem Thema heute. In der Einladung stand als Christ heute leben. Und gleich am Anfang, mir geht es nicht um irgendeinen Leistungsgedanken, also etwas, was wir leisten müssten, was wir bringen müssten, um gut als Christ dazustehen. Das ist nicht mein Thema. Und wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, wenn in uns überhaupt nichts Gutes ist, wie können wir da gut dastehen? Also alles, wo wir erleben, dass andere Menschen von dem, wie wir sind oder das, was wir sagen, angezogen sind, ist vom Herrn oder es ist nichtig. Jetzt könnten wir Fatalist sein und sagen, oh, da gebe ich mir keine Mühe, darum geht es gar nicht. Mir geht es da wirklich darum, dass wir erkennen, was unsere Aufgabe in diesem Leben wirklich ist. Und da ist als allererstes Beziehung. Aus dieser Beziehung heraus kommt alles andere. Wir lesen etwas von der Beziehung beim Apostel Paulus, das hat mich berührt. Kolosser 2, Vers 1 steht: Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich hatte um euch und die in Laodicea. Und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, das ist Christus. Mal 1 und 2. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist denn das mit mir? Kämpfe ich um meine Geschwister? Noch um die, die ich vielleicht gar nicht kenne? Machen wir es mal ganz einfach. Wie war mein Gebetskampf vor dem Herrn? Um dich und um dich und um dich. Wir merken, auch hier im menschlichen Bereich kommt es auf Beziehung an. Umso mehr auch in der Beziehung zu unserem Gott, von dem wir sagen und singen, alles Herr bist du. Das ist wirklich. Sag mir, wie deine Beziehung zum Herrn Jesus ist und ich sage dir, ob du auf dem richtigen Weg bist. Klingt ein bisschen hart, ein bisschen vermessen, ist aber so. Ich kenne ganz viele, die erzählen mir, was sie alles machen, was sie leisten, und wie sie im Reich Gottes unterwegs sind, was für Riesenziele sie haben. Und wenn ich dann frage nach der Beziehung, bekomme ich keine Antwort. Oder nur so eine Lala-Antwort. So eine Ausreden-Antwort. Ich möchte also heute über Christsein leben, heute leben und da unsere Beziehung betrachten. Text ist 2. Kolosser 6 oder Kolosser 2, Vers 6 bis 10. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und den leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Soweit der Text. Während seiner ersten römischen Gefangenschaft hat er Paulus Besuch gehabt. Das war damals möglich, wie heute auch. Also ist keine Empfindung der modernen Justizvollzug. Der Sigi geht ja auch immer ins Gefängnis und die Sus darf auch da drüben Besuche machen. Und zwar kam der Besuch von Epaphras und der hat über die Gemeinde, die er betreut hat, berichtet und das waren die Kolosser. Und das war für den Paulus besorgniserregend. Eine Geheimlehre stiftete Verwirrung. Es handelte sich um eine Lehre, die christlich gefärbtes Gedankengut, gesetzlich-asketische Vorschriften jüdischer Prägung und Transzendenz heidnischer Mysterienwesen zusammengeflochten hat. Klingt toll, ne? Ihr merkt, Esoterik ist keine Erfindung von heute, sondern uralt. Von Anfang an versuchte Satan, in die gute, in die frohe Botschaft Fremdes zu sehen. Beim Seemann ist es das Bild des Samen, dass der nachts kommt und Unkraut sät. An anderer Gelegenheit ist es das fremde Feuer im Tempel Gottes. Überall ist das Ergebnis gleich. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Bezeichnend für diese Philosophie, wie das Paulus nennt, war ihr Mischcharakter aus Falschem und Richtigem. Das ist immer das Schwierige dabei. Ein bisschen Wahrheit und ein bisschen viel falsch. Und wenn du keine Gabe der Geisterunterscheidung hast, dann kannst du es gar nicht auseinanderfieseln. Du kannst letzten Endes, wenn du dich nicht selbst mit dem Wort Gottes beschäftigst, nicht erkennen, was nun Wahrheit ist und was Irrtum ist. Und im Übrigen, jetzt bin ich wieder bei der Beziehung, wenn ich eine ganz enge Beziehung zum Herrn Jesus habe, dann merke ich wenigstens eins, irgendwas ist faul. Ich kann dann vielleicht nicht sagen, was, aber ich merke dann, irgendwas ist faul. Und wie so oft waren deren Vertreter Menschen, die sich Christen nannten, die zugleich hochgebildet waren, die zu beeindrucken verstanden, also beeindruckende Persönlichkeiten, wenn sie vorgaben, die Sicherung persönlichen Heil sei von der Annahme ihrer Lehre und der Befolgung ihrer Forderung abhängig. Und auch das haben wir heute ganz genauso, ist nirgendwo. Hab mal einen Pastor erlebt, einige von euch haben das miterlebt. Ihr braucht mich, damit ihr wisst, wie es richtig ist. Ihr müsst meinen Weg gehen, damit wir irgendwann wieder den biblischen Weg gehen. Klare Irrlehre. Da ist dann Schluss mit lustig. Und dann müssen wir uns positionieren. Wenn wir eine Beziehung zum Herrn Jesus haben, können wir mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben. Das ist nicht möglich. Wir können sie ermahnen, wir können sie zur Umkehr einladen und wenn sie nicht hören, müssen wir uns von ihm trennen. Da geht kein Weg dran vorbei. Der Verdrehung des Evangeliums tritt Paulus mit seinem Brief, mit dem ganzen Brief entgegen. Der ganze Kolosserbrief ist ein Zeugnis von der Größe und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Konsequenz daraus für unser Leben. Weil er Jesus kannte, konnte er sagen, Christus allein macht glücklich. Christus allein ist der Weg. Christus allein bringt mich zum Ziel. Kannst du das auch? Oder bist du noch auf der Suche? Wer Christus hat, wer eine persönliche Beziehung mit Christus hat, bei dem hört das Suchen nach Neuem, nach anderem, nach Alternativen auf. Glaubt mir. Denn Christus ist alles. König, Priester und Prophet. Christus allein ist die Antwort auf alle Fragen nach Gott, nach dem Woher, Wohin, Wozu unseres Lebens. Deshalb ist Christus das Ende aller Religion und Christsein im Sinne der Heiligen Schrift ist nichts anderes wie Beziehung oder anderes Wort Lebensgemeinschaft mit ihm. Lebensgemeinschaft. Lebensgemeinschaft. Alles von Jesus erwarten, all unsere Hoffnung auf ihn setzen, allein ihm vertrauen, ihn an erster Stelle in unserem Leben setzen. Woher kommt mein Glück? Wo erwarte ich Hilfe? Wo erwarte ich Trost? Wo gehe ich hin, wenn ich total frustriert bin? Wir merken, wir neigen dazu, zu anderen Menschen zu gehen. Und das will ich auch nicht schlecht machen. Toll, wenn man andere Menschen hat. Aber aus der Glaubenserfahrung heraus und das, was die Schrift sagt, weiß ich, das Beste ist, zuallererst zum Herrn Jesus gehen. Wie oft schickt er dann einen anderen, er hat es von Eduino gehört, wo er dann ermutigen darf. Aber zuallererst ist Herr, hilf. Zuallererst. Wenn ich unglücklich in meinem Leben bin, unzufrieden in meinem Leben bin, wenn ich Ziel und Orientierung verliere, wenn ich merke, das Leben läuft so langsam in eine Richtung, die ich gar nicht mag, und das geht bei jedem so. Mit 20 geht's langsam und mit 60 geht's schneller und mit 80 noch schneller. Was ist denn dann meine Hoffnung? Wenn ich Beziehung habe mit ihm, wenn ich Lebensgemeinschaft mit ihm habe, dann kann ich wie der Paulus sagen, lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin dem Herrn. Beziehung, das geht gar nicht. Das kannst du gar nicht theoretisch machen. Denn wenn es ums eigene Fell geht, dann hat der Mensch einen Fluchtimpuls. Dann reagiert er so, wie er geübt ist. Und wenn die ganze Zeit geübt ist, noch mehr zu raffen, noch mehr zu hassen, noch mehr zu erleben, dann rennt er von einem Theater, also früher sind sie ins Kino gegangen, dann gehen sie aufs Konzert und noch später dann ins Theater, aber es ist immer dasselbe. Nichts gegen alles drei. Aber wenn es zum Ersatz wird, zum Ersatz, was leben und erleben. Es ist wunderschön, das Weiltal mit dem Motorrad entlang zu fahren. Jetzt gerade so im Frühjahr, beim Wetter, wo es nicht so warm ist. Das ist super, das erhebt meine Seele, das entspannt mich. Also ich bin jemand, der kann zur Entspannung Motorrad fahren. Aber wenn du das 5-mal gefahren bist, wird es auch langsam langweilig. Brauchst eine neue Kurve. Das geht dir beim Herrn nicht. Das geht dir beim Herrn nicht. Der hat so viele Kurven in deinem Leben. Zu begradigen, da wird es dann nicht langweilig. Also die Kurve liegt nicht am Herrn, sondern an dir. Und immer, wenn du möchtest, fängt er dich ein. Also, als erstes schreibt der Paulus, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Paulus erinnert die Kolosser an den Anfang ihres Glaubenslebens, dass sie Christus Jesus als Herrn und Heiland angenommen oder auch empfangen haben. Völlig logisch geht hier Paulus vor, indem er erklärt, was Christsein bedeutet. Als erstes ist es unumgänglich, Christus anzunehmen, sein Leben, sein Sterben als notwendiges Handeln Gottes für dein und mein Heil anzunehmen. Ohne dem geht es nicht. Und das ist eine Botschaft, die heute ganz selten noch gebracht wird. Das kann man den Menschen ja nicht zumuten. Schon vor Jahren hat der Peter Sengersdorf hier gestanden und erzählt, er kriegt keine Einladung mehr, weil er darauf besteht, von Buße und Umkehr zu reden. Dann laden sie nicht mehr ein. Aber ohne das Erkennen, ich brauche Jesus, geht es nicht. Viele Menschen lehnen es nahezu verbissen ab, dass es notwendig war, dass Gott für sie, für ihre Schuld, für die Errettung aus der Verdammnis seinen Sohn auf so grausame Weise hat sterben lassen. Sie meinen, dass gute Werke und das Beachten einiger Vorschriften ausreicht, um bei Gott zu einem guten Ansehen zu kommen. Ich will doch was leisten können. Ich möchte doch was vorweisen können. Ich habe getan. Und wenn nichts mehr ist, dann habe ich mich entschieden. Ich sagte, du kannst dich entscheiden, wie du willst. Für die Farb an deinem Auto oder für die Klamotten. Aber du kannst dich niemals für Jesus entscheiden, wenn er sich vorher nicht für dich entschieden hat. Es ist nicht möglich, Jesus zu erkennen, wenn er sich nicht zu erkennen gibt. Sein Wort annehmen oder auch empfangen bedeutet immer ein Grundsatz. Das Christwerden oder das Christsein ist immer mit einem bewussten Schritt des Glaubens verbunden. Im Klartext, im Sinne des Neuen Testamentes, gibt es keinen automatischen Christen. Es ist wunderbar, in einem christlichen Elternhaus groß zu werden. Es ist toll, von klein auf zu erleben, wie die Eltern für ein Beten, ein Behüten, Umsorgen, mit einem Beten. Alles toll. Wenn du keine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus hast, nützt dir das nichts. Da kannst du alles so machen wie deine Eltern, es nützt nichts. Wie viel habe ich kennengelernt, die gemeint haben, sie sind im Garten Gottes aufgewachsen. Und sie gehören quasi per Erbschein dazu. Deswegen hat Klemataman ein Lied gesungen, das heißt, Gott hat keine Enkelkinder. Ihr könnt nicht glauben, wie viele negative Kommentare wir gekriegt haben. Damals gab es das mit dem Internet noch nicht, die hätten uns zerrissen. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Das heißt also, deine Herkunft spielt überhaupt keine Rolle. Es ist ein Geschenk, wenn du aus dem frommen Elternhaus kommst. Das bewahrt dich vielleicht vor vielem Bösen, aber es macht dich bei Gott nicht besser. Das Entscheidende ist, wo du hingehst. Doch die Heilstaten Gottes werden uns erst dann zum Heil, wenn wir diese auch annehmen. Und das gilt nicht nur für unsere Bekehrung, also einmal für immer, sondern für die ganze Wegstrecke unseres Glaubenslebens. Wir können im Glauben nur wachsen, wenn wir annehmen. Und zwar so, wie der Herr es uns zeigt. Ich habe bestimmt 3 Bekehrungen, grundsätzliche Entscheidungen mit Zeugnis vor anderen Menschen in meinem Leben gehabt. Das waren alles in jungen Jahren. Immer wieder nochmal befestigen. Und bis heute muss ich heute immer wieder sagen, du hast recht und ich habe Unrecht. Denn natürlich kommt es in einer Beziehung vor, dass man unterschiedlicher Sichtweise ist. Und ich rate jedem, das deutlich auch dem Herrn zu sagen. Wie oft habe ich gebetet, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich begreife deine Wege nicht. Und ich finde es übrigens Mist. Ich mag dieses fromme Getue nicht. So nach dem Motto, ach na ja, es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Und in Wirklichkeit heftig daran arbeiten, dass sich was ändert. Nein, ich sag meinem Herrn, was mich frustriert, was ich nicht verstehe, was mich kaputt macht. Und ich habe bis heute immer eine Antwort gekriegt. Meine Lieblingsantwort ist die, da könnte ich an die Decke gehen, aber sie ist wahr. Martin, es geht nicht anders. Du verstehst's nicht anders. Ich will dich doch nur beschützen. Und dann ist es ein Geschenk, wenn man das im Glauben annimmt. Beziehung ist nicht einseitig. Wir brauchen eine Beziehung zum Herrn. Nein, der Herr hat eine Beziehung schon zu uns, schon lange. Und wir haben keinen toten Gott. Auch das hat der Eduino bezeugt. Wir haben einen Gott, der redet, der antwortet. Mit dem kann man auch Deutsch reden. Oder Englisch oder was auch immer. Sag ihm doch, was dich bedrückt. Sag ihm, was dir stinkt. Sag dir, was dich kaputt macht. Und dann sag, aber ich vertraue dir. Der Herr Jesus betet ja auch. Wenn es sein kann, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es sein kann. Aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Beziehung. Der Herr Jesus kam in die Welt und tat das, was Gott getan hat, was er bei Gott gesehen hat. Das zeugt er selbst. Und dennoch betet er, wenn es sein kann, lass den Kelch an mir vorübergehen. Klartext reden ist wichtig. Nochmal eine kurze Exkursion. Hier steht Christus Jesus, ich habe es jetzt schon ein paar Mal bedeutet, warum tut denn der Paulus da so ein bisschen sperrig nicht Jesus Christus sagen, sondern Christus Jesus, und ab gewissen Punkt in der Neuen Testament steht dann da immer oder fast immer Christus Jesus. Warum? Ich möchte es kurz erklären. Zunächst der Hoheitstitel Christus, die Juden sagen Messias dazu. Christus heißt in der biblischen Bedeutung der Gesalbte Gottes. Und das bedeutet, er ist der Sohn Gottes, er ist ewig. Der Gesalbte Gottes. Und Jesus ist der Name, den er als Mensch getragen hat, sogar mit anderen Menschen zur damaligen Zeit. Und noch heute bin ich manchmal verwirrt. In Afrika, da heißt dann einer Jesus sowieso, Jesus Paul sowieso. Das ist der menschliche Name, den der Herr Jesus hatte. Und Jesus ist die Übersetzung des Hebräischen Jeshua, Yahweh. Oder ja, rettet. Der Gedanke, den Paulus hier mit dieser Ausdrucksweise klar macht, ist, dass der ewige Gottessohn ganz Mensch wurde. Und deswegen können wir überhaupt mit ihm Beziehung haben. Mit einem himmlischen Wesen, das überhaupt nichts mit dem Irdischen zu tun hat, uns also nicht verstehen kann. Wie wollen wir da Beziehung haben? Aber der Herr Jesus ist ein hoher Priester, der genau weiß, wie du leidest, weil er es selbst erlebt hat. In allem gleich. Er weiß, was es heißt, Einsamkeit. Er weiß, was es heißt, abgelehnt sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, scheinbare Niederlagen zu haben. Er weiß, was Furcht ist. Wenn es sein kann, er lässt den Kelch an mir vorübergehen. Der schlimmste Gedanke, den ich immer wieder mal habe, ist, wenn mir bewusst wird, was für ein netter Mensch ich bin, dass meine Schuld zu seiner Last beigetragen. Ich habe ihm wehgetan, weil ich ihm nicht vertraut habe. Beziehung. Schon mal den Gedanken gehabt, dass du dem Herrn wehtust, wenn du ihm misstraust? Wenn er zu dir sagt, komm, und du sagst, nö, ich gehe die Treppe da hinten. Also Umwege gehen. Es tut ihm weh. Zum Volk Israel wird gesagt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, mit Seilen der Liebe. Aber du hast nicht gewollt. Und das gilt nicht irgendwelchen Heiden, das gilt mir, das gilt uns, das gilt dem Volk Israel. Mit Seilen der Liebe zieht er dich. Du willst nicht, du weißt es besser. Diese Beziehung ist getrübt. Und zwar von deiner Seite. Wisst ihr, was das Schlimmste für eine Beziehung ist? Wenn ich selbst so viel Mist gemacht habe, dass ich glaube, der andere kann mir nicht vergeben. Und es gibt Menschen, die in ihrem Glaubensleben gescheitert sind. Ich will nicht sagen, dass sie Kinder Gottes waren, aber sie waren zumindest lange unterwegs, waren lange dem Herrn Jesus zumindest mit den Lippen bekannt, die irgendwann so große Schuld auf sich geladen haben, dass sie gedacht haben, das kann mir der Heiland nicht vergeben. Und dann haben sie Selbstmord gemacht. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, von denen ich gehört habe, in unserem Bekanntenkreis. Es geht auch ein paar Stufen niedriger, aber das Ergebnis ist immer gleich. Aufgegeben. Weil sie sagen, ich habe von meiner Seite diese Beziehung kaputt gemacht, das muss doch bei Jesus dann genauso sein. Das Geheimnis ist, dass der Herr Jesus dich lieb hat. Egal wie du dich verhalten hast und wenn du ihm ins Gesicht gespuckt hast und wenn du ihn angeschrien hast und wenn du ihm den Rücken zugedreht hast, er steht da und wartet auf dich. Das ist übrigens Liebe. Also, für die apostolische Verkündigung war es wesentlich zu betonen, dass Christus der Herr ist. Und deswegen sagt der Christus Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Ich war mal in einer Versammlung, da hatten mich aufgefordert, für jemand ein Segensgebet zu sprechen. Habe ich gerne gemacht, dann habe ich gebetet, Herr Jesus und. Und hinterher gab es Beschwerde, der ist ja total oldschool. Der sagt ja immer noch, Herr Jesus, nicht Jesus oder Jesus oder oh, mein Freund und mein Kumpel und mein Bruder. Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Er sagt zu dir, Bruder und Schwester, aber das ist eine ganz andere Beziehung. Wenn er das zu dir sagt, ist es was anderes, wie wenn du mit Jesus umgehst, es wäre dein Kumpel. Er ist doch nicht dein Kumpel, er ist dein Herr. In der Beziehung ist es einer, der das Sagen hat. Warum hat er das Sagen? Weil er von Anfang an dein ganzes Leben lang sieht. Und weil er Gott ist. Er hat jeden Anspruch auf dein Leben. Jeden. Und wenn er durch die tiefsten Sumpf bis hier oben hinschickt, ich rede nicht vom Selbstverschuldeten, dann hat er jedes Recht dazu. Und es ist okay, weil er dich auch wieder rausführt. Und wenn du mal draußen bist und zurückschaust, dann kannst du sehen, warum das so notwendig war. Herr Jesus Christus. Wir sollten bedenken, dass Herr im Griechischen Kyrios in der damaligen Zeit deutlich machte, dass es ein Oben und ein Unten gibt. Und in der Beziehung ist es wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Er ist Herr. Er hat den Anspruch. Und wenn du nicht tust, was er sagt, dann hast du Verantwortung ihm gegenüber. Das nennt die Bibel Zielverfehlung und Schuld. Er will dich auf geradem Weg führen und du willst Umwege führen. Und ich sage dir eins, im Glaubensleben ist Motorradfahren und die Kurve legen nicht so besonders toll. Besonders dann, wenn man rausfliegt und mancher bleibt an der Leitplanke hängen. Das tut ganz schön weh. Sind die Knochen gebrochen und so kommen sie dann bei dem Herrn an, Kinder Gottes, aber vollkommen zerstört. Wisst ihr, wovor ich viel Angst habe und Sorge habe? Wenn der Herr mir sagt, weißt Martin, das wollte ich. Und du hast nicht gewollt, das konnte ich nur. Was hilft bei diesen Gedanken? Herr, hier bin ich, vergib mir. Das Geheimnis ist, dass es dann weg ist. Nirgendwo sonst. Aber beim Herrn ist es weg. Er hat es bezahlt und er vergibt die Schuld. Und damit bin ich dann beim nächsten Thema gewurzelt und aufgebaut werden in ihm, befestigt werden im Glauben. Frucht des Geistes und Veränderung der Gesinnung ist abhängig von der Lebensbeziehung, von der Gemeinschaft mit Christus Jesus, die sich im Glauben dann entwickelt. So ist es ja auch beim Menschen. Ein uraltes Ehepaar, 60 oder 70 Jahre verheiratet, die werden sich immer ähnlicher. Die bewegen sich ähnlich, die haben ähnliche Gesichtszüge, die reden ähnlich, ist euch schon mal aufgefallen. Ich gebe das Beispiel auch mit Herrchen und Hund, das wollte ich mal weglassen. Jetzt habe ich es doch nicht weggelassen, gell? Aber es ist auch so. So manche Hundebesitzer sieht aus wie sein Hund und läuft auch so. Keine Ahnung, aber da merkt man, die sind viel zusammen. Paulus spricht hier von dem gewurzelt und aufgebaut werden, in ihm befestigt werden im Glauben, gewurzelt in ihm gebraucht. Der Paulus das Bild eines Baumes oder einer Pflanze. Geht mal in Taunus. Ganze Hänge sind die Bäume umgeflogen. Und zwischendrin steht auf einmal ein Laubbaum. Wo ist der Unterschied zwischen der Fichte und dem Laubbaum? Der Laubbaum ist ein Tiefwurzler und die Fichte ein Flachwurzler. Wenn der Sturm kommt, singen wir beiden Kindern, gell? Wenn der Sturm kommt. Und der Flachwurzler fliegt flach. Und der gewurzelt ist im Boden, der bleibt stehen. Bist du ein Flachwurzler oder ein Tiefwurzler? Das ist doch die Frage. Ich habe mir überlegt, das schreibe ich nicht auf, das sage ich nicht, jetzt habe ich es doch gesagt. Aber für mich ist die Frage, bin ich ein Flachwurzler oder ein Tiefwurzler? Bin ich tief gegründet? Ist mein Leben wirklich zutiefst aufgebaut auf Jesus? Habe ich all mein, fast hätte ich gesagt, Chips wie beim Spielen, auf Jesus gesetzt? Nichts zurückgehalten? Habe ich mich gegraben in sein Wort? Habe ich mich damit beschäftigt? Mir hat mir einer vorgeworfen. Also ich verstehe gar nicht. Du sitzt dann da und du versuchst da jedes Wort irgendwie zu verstehen. Mich interessieren im Glaubensleben nur die großen Linien. Okay, so war es auch. Die großen Linien. Gewurzelt in ihm, der Nährboden gibt dem Gewächs Halt. Es versorgt mit Nahrung. Es ist zum Erhalt und Wachstum notwendig. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist, ist Jeremia 17, Vers 7. Und er wird sein wie ein Baum an Wassern gepflanzt und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Willst du das? Ich will's. Also, in unserem Text wird es deutlich, keine Bewährung durch Anstrengung. Ich kann es noch so gut meinen, es hilft mir nicht, sondern nur in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm. Zweite Bild auferbaut in ihm. Paulus verwendet ein zweites Bild. Er verwendet das Bild eines Bauwerks. Und bei dem Bau ist eins zunächst wichtig, dass ein Bauplan vorhanden ist. Wenn kein Bauplan vorhanden ist, dann ist das nicht richtig gegründet und dann sind die Wände schief und das Dach hält nicht und in so einem Haus wollte ich nicht reingehen. Bauplan. So ist die Existenz der Gemeinde im Heilsplan Gottes vor Grundlegung der Welt beschlossen und fein bedacht. Und du als ein Stein, ein lebendiger Stein in diesem Bau, bist geplant vor Grundlegung der Welt. Das sagt die Schrift. Geschwister, so wertvoll bist du. Gott möchte mit dir seine Gemeinde bauen. Wie kannst du dann den ganzen Tag durch die Gegend und ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert? Bleib in der lebendigen Beziehung mit dem Herrn Jesus und du machst genau das, was der Herr von dir möchte. In der Welt würde ich sagen, jede Wette, Christen wetten nicht, aber ich bin gewiss, wenn du wirklich in der lebendigen Beziehung mit Jesus bist, wirst du deinen Dienst tun. Ohne eigenes Bemühen, ohne eigenes Abstrampeln, ohne Krampf und Kampf, ohne ich muss doch. Nein, nein. Du wirst. Und du wirst es gerne tun. Und am Ende wirst du sagen, Herr, ich habe gar nicht gemerkt, dass du mich gebraucht hast. Und dann zeigt der Herr dir, schau, was ich aus dir gemacht habe, weil du mir vertraut hast. Ganz bestimmt. Also, zwei Bilder gegründet und gebaut und befestigt im Glauben, Lebensgemeinschaft mit Christus ist nicht zu trennen mit dem Zunehmen an geistlichem Wachstum. Im Glaubensleben haben viele einen schönen Start hingelegt, sind gerannt die ersten Jahre, voller Begeisterung, voller Bewunderung, haben erlebt, wie Gott redet, wie er handelt. Ich sage dann gerne, 2 Zentimeter über dem Boden geschwebt und dann müde geworden. Ach Herr, schenk du uns neu, aufs Neue, die Freude, dass wir mit dir zusammen sein dürfen. Die Freude, dass wir nicht alleine sind. Die Freude, dass wir jemanden haben, dem wir uns anvertrauen dürfen, der uns den Weg weist. Die Menschen schimpfen heute so auf die Politik und haben Angst für die Zukunft. Kinder Gottes brauchen das überhaupt nicht. Und ich hoffe, es macht auch keiner. Punkt A, wir haben einen, der weiß, wo es lang geht. Und Punkt B, er hat garantiert, dass er uns zum Ziel bringt. Brauchen uns nicht aufregen, können trösten, einladen. Befestigt werden im Glauben. Wenn von Glauben die Rede ist, denkt man landläufig vielfach zunächst an ein Glaubensbekenntnis oder an eine durch menschliche Kraft zu erbringende Leistung. Das Neue Testament aber redet vom Glauben in erster Linie von der wirksamen Kraft Gottes, Kolosser 2,12. Das heißt, es geht um Glauben, geht im Glauben eines Christen darum, dass der in ihm wohnende Heilige Geist zu vollen Entfaltung kommt. Und wir müssen verstehen, dass wir nicht fertig sind, wenn wir zum Glauben kommen. Ich hatte mal einen Pastor, habe mit Pastoren so meinen Schaff gehabt, der hat mir gesagt, als ich zum Glauben kam, da habe ich alles erkannt. Nach der Taufe habe ich nichts mehr dazugelernt, aber alles gleich. Und so war er auch. So war er auch. Unser Glaubensleben ist wachstümlich und Stillstand ist Rückschritt. Das heißt, wenn ich unterwegs war und habe dann keinen Bock mehr, bleib stehen, setz mich auf den Boden wie so ein kleines Kind, verschränkt die Arme und sagt, hab keinen Bock mehr, der Weg ist mir zu steinig, das Wetter zu heiß oder zu nass, dann bleib ich sitzen. Ich komme nicht weiter. Der Herr sagt, komm. Und manchmal, wenn du wirklich nicht kannst, trägt er dich auch ein Stück, aber immer nur ein Stück. Und dann sagt er, und jetzt lauf wieder. Und er wartet so lange und er hat alle Zeit deines Lebens zu warten, dass du wieder läufst. Und wenn du nicht läufst, bleibst du halt da stehen. Ich rede nicht über Rettung. Ich rede um Wachstum im Glauben und damit verbunden um die Erkenntnis, wie Gott wirklich ist. Und viele Kinder Gottes haben überhaupt keine Ahnung von dem, an den sie glauben. Ihr ganzes Leben lang war Formalismus, waren Sprüche. Aber wie Jesus wirklich ist, wesensmäßig ist, haben sie nie erfahren. Immer nur Theorie. Wachstum. Dieser Wachstum hört auf, wenn der Herr uns einholt. Die letzte Prüfung, die wir alle überstehen dürfen mit seiner Hilfe, ist der Tod. Wenn wir dem Feind, dem alten Feind gegenüberstehen und voller Freude an ihm vorbeigehen, weil er uns nicht festhalten kann. Er kann uns nicht halten, weil er Jesus nicht halten konnte. Die Grundbedeutung des Wortes Glauben meint Vertrauen, Treue, Zuverlässigkeit und festen Halt. Wer könnte als schwacher Mensch behaupten, dass er von sich aus nur eins dieser Dinge zu Wege brächte? Das hat der Paulus auch gewusst. Er schreibt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und zu sich selbst und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich komme am Ende meiner Gedanken an. Wir sollen bleiben in der Lehre, wie wir gelehrt wurden, schreibt er den Korinthern. Gewurzelt, aufgebaut, befestigt. Und dann fest macht er deutlich, Festigkeit, Wesenhaftigkeit, Echtheit ist untrennbar mit der Lehre verbunden. So wie ihr gelehrt wurde. Lehre führt in die Tiefe, also in die Wurzeln. Sie dient zur Aufbauung, festigt den Glauben. Wo es an der Lehre mangelt, verflüchtigt sich der Glaube in eine unverbindliche, vielleicht schöngeistliche oder erstarrte Gesetzesvorschriften. Aber es ist dann nur noch Religion, keine Beziehung mehr. Habt ihr das schon selbst gesagt oder auch schon gehört? Das tut man nicht. Könnt ihr euch euren Martin vorstellen, wenn er sagt, warum? Das tut man nicht. Ich fand es sehr beeindruckend, dass ein Bruder aus Liebe zu einem anderen Mensch, dem er im Gespräch zu Jesus war, gesagt hat, gut, ich gehe im Schützenverein, ich schieße mit dem, weil seine Frau den nur in Schützenverein gelassen hat, beim Schießen, und da konnten sich vorher und hinterher unterhalten über Jesus. Er wusste es von seinem Herrn durch persönliche Beziehung, das ist jetzt mein Weg. Der hat nicht die Welt evangelisiert, den einen ist er nachgegangen. Wäre jetzt nichts für mich gewesen. Dazu habe ich viel zu gerne Waffen gehabt, früher mal, heute vielleicht nicht mehr. Aber der hat diesen Dienst gewusst und den hat er in Treue getan. Der hat auch gesagt, kriegt, das tut man nicht. Wie kann ein Christ eine Waffe in die Hand nehmen? Das tut man nicht. Warum? War es nicht so, dass in Korea die Menschen zum Glauben gekommen sind in der koreanischen Armee? Eine Riesenerweckungsbewegung. Das war so nach dem Koreakrieg. Die ersten Christen haben sie noch totgeschlagen bei der Armee. Und dann gab es so viele Christen in der Armee in Südkorea, dann hätten sie keine Armee mehr gehabt. So hat Gott gearbeitet in Südkorea. Müssen wir uns nochmal beschäftigen mit. Oder wie kam denn im Römischen Reich die Pro-Botschaft weiter? Im Rucksäckel von dem römischen Soldaten. Das tut man nicht, oder tut man es doch? Kriegt man nur raus, wenn man in einer lebendigen Beziehung zum Herrn Jesus steht. Da steht noch ein seltsamer Satz, überfließend in Danksagung. Ich weise ja immer wieder darauf hin, Kinder Gottes dürfen, sollen, müssen Dank sagen, weil das unser im Danksagen verändert unser Denken. Es macht uns deutlich, was der Herr uns schenkt. Aber dieses überfließende Danksagen, das ist ein Bild und ich möchte es mal versuchen. Wir sehen dieses Glas, das ist jetzt nicht voll. Das stellen wir jetzt unter den Wasserhahn. Und dann fließt es über. Und wenn das lang genug übergeflossen ist, dann sieht man nur noch das Wasser. Das Glas wird immer schemenhafter. Und dieses Überfließen macht deutlich, dass sich etwas verändert im eigenen Wesen. Das eigene tritt zurück. Das Ich wird gelöst und das Kleine wird klein und das Große wird groß und Jesus tritt immer mehr in Vorschein. So sagt der Herr Jesus, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Fließen in deinem Leben Ströme lebendigen Wassers? Es kommt auf die Beziehung. Wir können kein lebendiges Wasser produzieren. Wir können es wollen, aber wir können es nicht. Wir können den Herrn bitten, Herr, lass mich ein Mensch sein, an dem andere Menschen entdecken, was es heißt, dein Kind zu sein. Und wenn ich das wirklich will und wenn ich mich an ihn klammer, dann werde ich auch erleben und dann werde ich es tun. Ich komme nochmal auf Edoino zum Schluss. Er hat ja gesagt, so ganz leise, naja, dann sind wir dahin und haben ein paar Baumwedeln zusammengehängt und dann hatten wir Kirche gebaut und heute stehen da große Kirchen. Das hat er ziemlich kurz gemacht. Wer von euch wollte in den Dschungel nach Paraguay bei der Hitze und bei den Moskitos und dann denen, die wenig gebildet sind und die wenig Rücksicht nehmen auf das Leben anderer, das Evangelium weiter sagen? Dazu musst du einen Ruf haben und die Gewissheit, Gott hat dich hingeschickt. Das Ergebnis ist wunderschön. Ich gehe aber davon aus, dass der Edoino uns nur einen ganz kleinen Teil von dem erzählt hat, was es bedeutet hat. Die Einsamkeit, die Angst, die Verfolgung, der Druck. Das hat er gemacht nach seinem Zeugnis, wegen der persönlichen Beziehung. Das hier tat der Herr für dich. Was bist du bereit? Amen.